Diese Woche reden wir bei Quotenmeter endlich mal über Hacks und los geht's. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Die ein oder anderen da draußen fragen sich, Hex, hat er jetzt wieder irgendwo eingebrochen? Was ist da denn los? Nein, wir reden über eine Serie, die lief kurioserweise bei HBO Max, dann bei Max, jetzt wieder bei HBO Max und bei Deutschland bei RTL. Und hier ist Mario Thunert.
Hallo. Ja, hier in Deutschland ist es etwas einfacher, wobei sie inzwischen auch auf diversen Kanälen verfügbar ist hier, ne? Also
wo denn?
RTL Plus. Ahnung. Ja, also auf RTL Plus ist sie, glaube ich, schon länger verfügbar und auf Netflix ist sie aber auch, kann man sie inzwischen auch gucken und ich weiß nicht, ob es tatsächlich auch auf weiteren Streaming-Plattformen inzwischen auch so ist. Also ich habe teilweise so das Gefühl, dass man die Serien gar nicht mehr so einzelnen Streaming-Anbietern zuordnen kann, sondern die dann sublizenziert werden auf verschiedene Unternehmen und manchmal verliert man so den Überblick. Ich würde auch nicht mal ausschließen, dass sie nicht vielleicht sogar auch, was weiß ich, auf Disney Plus oder
auf... Nö, das schließe ich jetzt aus, aber rate mal, wer denn eigentlich hinter Hex steckt, welche Produktionsfirma, wenn es schon bei HBO Max läuft.
Welche Produktionsfirma? Bei HBO Max. Weiß ich jetzt nicht, wer steckt dahinter?
Tja, da hätte man wohl gedacht, da steckt Warner Brothers Television hinten dran. Nein, oder auch nicht HBO, sondern Universal Television, also NBC, zusammen mit den Kollegen von Fremulon und Free Arts Entertainment. Es kommt alles aus der, weil auch wieder Michael Schur als ausführender Produzent dabei ist, das kommt schon alle aus der Richtung, genau, Saturday Night Live.
Richtig, ja.
Und es spielt auch, das ist, kann man in späteren Staffeln auch sehen, immer auf dem Universal-Gelände in Universal City. Und da muss man sagen, gerade als der Streaming War 2020 begonnen hat, da war es eben so, dass viele dann gesagt haben, ey, warum kaufen wir bei den anderen? Kaufen wir doch einfach bei uns selber. Und da hat es aber HBO Max der qualitätsmäßig andersrum gemacht. Und das ist ja auch etwas, was die Serie auszeichnet. Ich meine, bei den Emmy Awards, da wurden ja schon mehrfach die Darsteller ausgetauscht. Was rede ich denn heute für ein Zeug? Jetzt habe ich über Hex gesprochen und schon bin ich total verhext. Jean Smart wurde beste Hauptdarstellerin, ich glaube, zwei oder dreimal sogar hintereinander.
Ja, und absolut verdienterweise.
Auch Hannah Allenbinder wurde dieses Jahr beste Schauspielerin. Ja, und ansonsten die beste Comedy-Serie. Ich glaube, die Drehbücher haben auch ab und zu mal gewonnen oder die Regie für einzelne Folgen. Mhm. Und dann gibt es noch viele andere Awards wie Golden Globes. Da hat auch Jean Smart gewonnen.
Ja, sie sticht definitiv heraus. Ne? Das sieht man schon an den Nominierungen, das sieht man an den Auszeichnungen, die sie bekommen hat. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich ihre Darstellung, gerade auch für Sitcom-Verhältnisse, ist das eigentlich so, dass Hex offiziell als Sitcom gelabelt ist? Bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher, aber würde ich jetzt vielleicht mal vermuten. Auf jeden Fall halte ich ihre Darstellung in diesem Kontext für absolut außergewöhnlich. Ja, und eine Darstellung, die man so auch in dieser Vielschichtigkeit und in dieser Nuanciertheit wirklich in einer Sitcom oder in einer Comedy-Serie, wie auch immer man das fassen mag, wirklich selten bisher gesehen hat.
Genau, es ist ein Comedy-Drama oder schwarze Satire. Also es ist jetzt nicht so, dass wir wie bei Big Bang Theory einfach 200 Folgen haben, in der immer das Gleiche rezipiert wird.
Naja, was heißt immer das Gleiche, ne? Aber es ist jetzt keine klassische Sitcom in dem Sinne, dass du sagst, wie du schon angedeutet hast, wo du, weiß ich nicht, 22, 24 Folgen im Jahr von machst. Ich glaube, dafür ist der Stoff auch nicht geeignet, ne? Also ich glaube auch, dass auch gerade diese Erzählweise, wie sie da ist, eben auch gerade gesellschaftliche Diskurse mit reinzubringen, eine tiefere Ebene damit reinzubringen, dass das tatsächlich auch über 22 Folgen ein bisschen sehr anstrengend wäre, erstmal das inhaltlich zu füllen, aber das dann auch zu gucken. Deswegen glaube ich schon, dass sie da von der Folgenanzahl her ja die richtige Dosis eigentlich auch gewählt haben.
Ein paar Folgen könnten schon mehr drin sein, dass man pro Jahr teilweise nur 10 oder 8 Folgen abliefert, ist übersichtlich, da manche auch recht kurz sind.
Stimmt schon, ja.
Allerdings will ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt schlecht ist. Ich will mal ganz kurz auf den Aspekt eingehen, weil viele junge Leute kennen die Serie gar nicht. Und da sage ich, ja, die ist vielleicht auch so konzipiert, dass ihr die auch gar nicht kennen sollt. Oder so, weil Deborah ist eine legendäre Stand-Up-Comedian, die allerdings Shows in Las Vegas macht und sie muss ihr Programm überarbeiten, um ihren Vertrag im Casino nicht zu verlieren. Und wir wissen ja auch, dank Britney Spears und anderen Künstlern, da wird ordentlich Cash bezahlt. Also da gehst du im Jahr mit mehreren Millionen raus. Und dann kommt eben die Comedy-Autorin Ava, die aufgrund eines unsensiblen Tweets ihren Job verliert bzw. keine neue Anstellung mehr findet. Und die beiden werden aufgrund des Agentens vermittelt. Und man kann sagen, sie schaffen es zusammen schon über die Runden zu kommen, aber es gibt immer viele Konfliktsituationen. Und eine bestimmte Konfliktsituation möchte ich erklären, dass es hier eben doch darum geht, dass HBO Max eine Serie bestellt hat, die auch so ein bisschen jetzt sich nicht an die jungen Leute richtet, sondern eher an die Älteren, die es den Jungen mal nochmal so zeigen möchte, die alles für selbstverständlich nehmen. Es gibt nämlich in einer der ersten Folgen diese Szene, da fahren die beiden zusammen in die Wüste und bleiben irgendwo an so einem Coffeeshop stehen. Und dann gibt Deborah Ava eben Geld für einen Kaffee. Und dann steigen die wieder ins Auto ein und dann fragt Deborah eben Ava, wo ist ihr Wechselgeld? Und dann sagt sie, es sind doch nur 25 Cent. Und dann sagt sie, ja, aber es ist mein Geld. Und dann wurde Ava gezwungen, zurück zu dem Coffeeshop zu laufen und bitte ihr 25 Cent Trinkgeld wieder zurückzugeben.
Ja.
Wie fandest
Was ist jetzt die Schlussfolgerung, die du daraus
ziehst? Die Schlussfolgerung, ja, dass man eigentlich sagen könnte, Schwamm drüber, oder dass man einfach sagt, Entschuldigung, du hast es noch nicht so weit gebracht wie ich, dann gib bitte nicht mein Geld aus.
Okay. Also sowas von oben herab Belehrendes, ich habe mir etwas erarbeitet und materiell besitze ich etwas, was du noch nicht hast, sozusagen.
Genau, wir haben ja auch noch andere Stellen, gerade in der ersten Staffel, wo Ava dann in Las Vegas Party macht und dann kommt sie am nächsten Tag mit irgendwie so einem aufgewärmten Sketch, um Deborah zu zeigen, guck mal, was ich hier habe. Ich habe daran gearbeitet und Deborah sagt aber, ich habe heute Nacht deine ganze Arbeit, die du jemals gemacht, durchgelesen und ich weiß, du willst mich hier gerade verarschen.
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich ein Kampf der Generationen, ne? Und weil es ein Kampf der Generationen ist und Ava ja sozusagen auch die eine jüngere, aktuelle Generation sozusagen abdeckt und damit auch die Diskurse, die damit einhergehen, würde ich dir insofern widersprechen, dass das nur eine Serie für Ältere ist, sondern ich würde gerade sagen, dass die Serie es wirklich sehr gut schafft, eine Mischung und eine Mixtur von unterschiedlichen Generationen aufzumachen und deswegen auch anschlussfähig ist und auch interessant ist für unterschiedliche Publikumsschichten und für unterschiedliche Zielgruppen. Also ich glaube, dass sich sehr wohl auch junge Menschen sehr von dieser Serie angesprochen fühlen können. Und zum Beispiel ich weiß nicht, wann ich die erste Staffel davon geguckt habe. Ich glaube, vor 2, 3 Jahren, da war ich irgendwie so ja, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20. Und da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt von dieser Serie, weil sie eben auch aktuelle Diskurse bedient, nicht auf einer Plattenweise, sondern eben auf einer ambivalenten Art und Weise, wo sie das wirklich auch auf einer zwiespältigen Ebene verhandelt, sehr gut. Und deswegen glaube ich auch gerade so von der Bildsprache und so und von der Erzählweise, glaube ich, dass es eine moderne Serie ist, die wirklich Erfolg haben kann in verschiedenen Altersgruppen.
Ja, zum Teil gebe ich dir da recht, zum anderen Teil dann doch nicht komplett, aber okay.
Okay.
Ja, die erste Staffel, da haben die beiden sich ja kennengelernt und haben so ein bisschen versucht, miteinander zu arbeiten. Und interessant fand ich dann die zweite Staffel, denn die hat ja dann fast nur im Tourbus gespielt.
Ich finde, ja, hast du recht, natürlich, ja. Also es hat immer mal wieder so, ich glaube, was sich auch so auszeichnet, ist, dass die unterschiedlichen Staffeln sich immer wieder so durch so bestimmte Ortswechsel kennzeichnen und dass dann halt auch immer wieder so, ich sag jetzt mal, so klassenfahrtähnliche Zustände herrschen. In der vierten Staffel gab es das jetzt dann auch wieder. Ja, dass man da eben halt dann auch sozusagen verschiedene, ich sage jetzt mal, Entwicklungsstadien, die die Figuren auf mentaler, geistlicher Ebene durchlaufen praktisch, dass sich das dann letztendlich auch in den äußeren Umständen irgendwie niederschlägt und abbildet und dass man sozusagen auch, dass dadurch natürlich so eine gewisse Transformation und so eine gewisse Dynamik irgendwie eingehalten wird, durch die Serie sich auszeichnet. Was ich nochmal ganz wichtig fände, was zu erwähnen von der Story her, du hast ja grundsätzlich die Grundkonstellation eben schon sehr gut zusammengefasst, ist, dass natürlich die Deborah früher fast schon mal eine Late-Night-Show im Fernsehen bekommen hätte als Late-Night-Host. Und diese Show wurde ihr dann, glaube ich, aber nach einer Folge, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Zusammenhänge damals waren, ich glaube in den 70er Jahren, also auf fiktionaler Ebene, ja, diese Sendung wurde ihr wieder weggenommen nach einer Folge und das war eigentlich ihr großer Traum. Und jetzt, wo sie mit der Autorin Ava zusammenkommt, ergibt sich aber wieder die Möglichkeit praktisch, dass sie jetzt dann in der aktuellen Zeit praktisch wieder eine Late-Night-Show bekommen könnte im Fernsehen, weil ein Platz frei wird und sie könnte Nachfolgerin werden. Und damit würde sich natürlich für sie praktisch dieses Comeback und dann doch noch dieser Lebenstraum, die Erfüllung dieses Lebenstraums, würde sich dann doch nochmal einlösen. Und das ist ja praktisch was sich sehr gut so durch diese ganze Serie hindurchzieht, weil man einfach an dieser Figur Deborah einfach so auch so diese Zwiegespaltenheit irgendwie sieht, dass sie natürlich auf der einen Seite im Vergleich zu der sehr männlich geprägten Branche natürlich eine feministische Seite abbildet und dadurch natürlich andere Inhalte bedient und eine Sichtbarkeit für Frauen darstellt. Es dann aber auch gerade in Konfrontation mit Deborah und mit aktuellen Diskursen, wie zum Beispiel Gender-Diskursen, mit Machtdiskursen, mit Race-Debatten, mit sonstigen Diskriminierungsmechanismen, doch dann immer auch wieder sichtbar wird, dass, was du auch schon mal sehr wunderbar gesagt hast, dass Deborah doch auch so eine Boomerin ist, ne, und eigentlich auch ein Kind ihrer Zeit ist und natürlich auch so ein bisschen ihre blinden Flecken hat, wo sie dann eben letztendlich auch Diskriminierung ausgeübt hat, dadurch, dass sie früher zum Beispiel rassistische Gags gemacht hat, wo sich heute Menschen eben zu Recht auch gegen wehren. Und das sind natürlich, finde ich, das macht diese Serie sehr gut, also dass praktisch so diese ganzen Diskurse, diese politischen und gesellschaftlichen Diskurse nicht so sehr einfach dargestellt werden und so sehr platt, sondern dass wirklich die auf einer vielschichtigen Ebene irgendwie behandelt werden, wo es vielleicht auch keine ganz einfachen Antworten gibt. Und das, finde ich, sorgt für eine sehr, sehr schöne Tiefe, die diese Serie wirklich abdeckt.
Ja, du hast jetzt vorwiegend auch schon den Late-Night-Part angesprochen, der in den ersten 18 Folgen, also den ersten 1-2 Staffeln, noch überhaupt nicht so wirklich groß besprochen wurde. Es ist auch interessant, dass zwischen der zweiten und der dritten Staffel hat es nicht mehr ein Jahr gedauert, sondern 2 Jahre. Das heißt, man hat sich tatsächlich dann zusammengesetzt, Lucia and Nilo, Paul W. Downs und Jen Stetsky, die Erfinder der Serie sind, haben dann wieder das Drehbuch dazu geschrieben und haben eben auch gesagt, wir müssen da oder wir wollen eben in eine andere Richtung gehen. Und so ist es ja auch so, dass die dritte Staffel dann auch wieder eben, wie auch schon die zweite, so beginnt, dass die beiden dann erstmal wieder auseinanderdriften und dann wieder zurückkommen. Ja. Und Ava arbeitet zum Beispiel an einer neuen Serie namens Wolf Girl. Wahrscheinlich ist das wieder so eine platte Anspielung aus Teen Wolf, nur jetzt in einer weiblichen Form. Genau, aber dann mit Folge 20, der zweiten Folge der dritten Staffel, da ist es eben so, dass Deborah zu einer Late-Night-Show eingeladen wird, um über ihr neues Comedy-Special zu sprechen. Aber der Moderator ist krank und dann denkt man sich, auch, warum lässt man Deborah nicht einfach mal die Sendung machen? Und die Folge endet erstmal in völligem Desaster, denn die Autoren können überhaupt nichts Vernünftiges schreiben. Und daraufhin kommt Ava ins Studio. Also das ist alles ein bisschen... Muss man akzeptieren, weil so schnell kann man nicht in Los Angeles von A nach B ins Studio fahren und noch ein paar Gags schreiben. Aber es ist alles rund geschrieben. Wenn man da mal so ein bisschen über ein paar Lücken der Plausibilität hinübersieht, ist es eine lustige Folge. Und man sieht, da ist schon mal die erste Brücke gebaut, damit man am Ende so schön mit dem Tourbus drüber fahren kann. Und was ich, wie gesagt, auch schön finde in der zweiten Staffel eben, aber da wurde es mir nicht ganz so wirklich zu 100% erklärt, warum denn eigentlich in den USA es so wichtig ist, tatsächlich mit dem Tourbus von Stadt zu fahren. Und dass du wirklich in jeder mittelgroßen Stadt, ich würde jetzt mal sagen, dass du da jeden Tag irgendwie so einen Auftritt hast vor gefühlt, das wundere ich mich immer so gefühlt vor 50 bis 70 Leuten, dass das dazu führt, dass du am Ende irgendwie eine Fernsehshow bekommst oder dass sich das alles rumspricht, finde ich bei 330 Millionen Amerikanern dann schon immer sehr gewagt.
Ja gut, man muss sagen, dass es in... ich bin da jetzt nicht der Experte, aber es gibt natürlich diese Late-Night-Kultur in Amerika, ne? Und ich glaube schon, dass man ja auch sieht, also dass früher bestimmte Stand-up-Komiker und Komikerinnen eben ja sich erstmal irgendwie sukzessive immer weiter bekannt machen mussten und dann auch klein angefangen haben und dann eben in so kleinen Stand-up-Bars gespielt haben. Und das ist ja letztendlich auch eine Ebene, die dann immer wieder aufgemacht wird, weil Deborah sich natürlich schon gewissermaßen so ein bisschen als Star sieht und dann aber trotzdem auch immer wieder ein bisschen in die Niederungen absteigen muss und irgendwie auch so mit ihrem Status irgendwie struggelt und das bedient das natürlich auch so ein bisschen dann, ne? Oder ist ein Ausdruck.
Ja, aber bei Hex ist es ja so, dass sie ja schon in Las Vegas spielt, also sie muss es ja nicht für ihre Bekanntheit machen. Ja. Und warum sie sich da dann zum Beispiel nicht theoretisch auch einfach nur ein Panel aus 20 Leuten zusammenstellt, die dann ihre neuen Shows bewerten, sondern dass man dann wirklich irgendwie gefühlt 3 Monate auf Tour fährt, immer vor so kleinen Häusern. Sie können ja auch vor großen Häusern spielen. Also ich glaube, dass die mittelgroßen Städte in in Kalifornien etc. ja auch größere Hallen haben als irgendwelche Comedy-Clubs, wo am Ende 70 Leute reinpassen.
Ja, also ich sag mal, vielleicht, also grundsätzlich ist diese Figur Deborah ja auch so ein bisschen so angelegt, dass sie mit einem großen Idealismus daran geht, ne, und mit einer inhaltlichen Überzeugung, die sie darlegt, mit ihrem Stand-up, was sie da inhaltlich rüberbringt, und ihr sozusagen auch sehr wichtig ist, was hat das für eine, dass das eine Aussage hat, ne, das, was sie vorträgt. Und das bringt natürlich auch so eine gewisse, ja, ein Idealismus in diese Serie, aber auch so eine Wärme, dass das einfach auch eine Figur ist, die jetzt nicht nur so opportunistisch denkt, sondern auch idealistisch denkt. Und vielleicht ist das ja auch ein Stück weit, also dass man auch damit irgendwie ausdrückt, sie ist sich sozusagen nicht zu schade, das eben zu tun, sondern für sie ist halt wichtig, was für Leute erreicht sie und nicht wie viele Leute und womit erreicht sie die Leute und nicht etwas zu machen, womit sie vielleicht, sie könnte vielleicht letztendlich vielleicht Inhalte bedienen, wo sie leichter mit wesentlich mehr Leute auf einmal irgendwie mit erreichen würde. Aber das will sie halt nicht. Und das mag vielleicht auch ein Ausdruck davon sein. Was ich jetzt grundsätzlich sagen kann, ist, dass ich es sehr gut finde, wie die Serie praktisch so dieses Ziel am Horizont, also immer dieses klare Ziel, zum einen von Deborah sozusagen an diese Late-Night-Show zu kommen und sich diesen Traum zu erfüllen, aber auf der anderen Seite
ja,
auch...
Ja, ab der dritten Staffel davor war ja immer das Ziel, ihre Show in Las Vegas zu behalten.
Ja, aber doch, dass sie irgendwie vielleicht dann doch noch irgendwie so diese Sehnsucht nach einer eigenen Late-Night-Show irgendwie trägt, glaube ich, die war doch schon zumindest so unterschwellig auch schon auch präsent, ne? Weil das wird ja zumindest auch mal in einzelnen Folgen angerissen. Und ich glaube schon, dass man sich zumindest so denken könnte, dass das etwas ist, was eben nochmal aufploppt. Und klar, du hast recht, diese Las Vegas-Geschichte, das ist dann die kurzfristige Fallhöhe, die gebaut wird, also dass gesagt wird, sie hat da etwas, das ihr sehr wichtig ist und sie droht das zu verlieren. Und deswegen muss sie irgendwie kämpfen, ja, damit sie das für sich aufrechterhält, diese Bühne im wahrsten Sinne des Wortes sich zu präsentieren. Aber ich glaube so diese Late-Night-Geschichte, die ist sozusagen immer noch so mit im Hinterkopf und etabliert sich auch in den Hinterköpfen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das, finde ich, macht diese Serie ganz gut, weil dadurch bekommt das natürlich auch nochmal eine Klammer und nochmal eine Rahmung dieser Serie. Und das finde ich immer so ganz wichtig, weil das sorgt natürlich dafür, dass die Geschehnisse nochmal eine stärkere inhaltliche Relevanz bekommen, wenn man irgendwie sagt, das ist etwas, was sozusagen nochmal auf einen Punkt, der in der Zukunft liegt und dann nochmal aufgemacht wird, einzahlt. Dann wirken halt bestimmte Handlungen nicht so verloren. Und das, finde ich, macht diese Serie sehr gut. Das heißt, sich selbst eigentlich ein Relevance-Set zu bauen für ihre Handlungen in der Gegenwart, aber auch für mögliche Handlungen in der Zukunft. Und das, finde ich, das beherrscht Hex sehr gut. Wird auch in der Ende der dritten Staffel, Anfang der vierten Staffel, um vielleicht mal ein bisschen zeitlich stärker jetzt so ins Jetzt zu tendieren, ist ja gerade angelaufen, die vierte Staffel, dass da auch wieder sehr gut geschafft wird. Ja, also praktisch immer wieder diese Klammer zu nutzen und dass praktisch diese Geschehnisse, die in den einzelnen Folgen passieren, dadurch zu rahmen und dadurch einfach auch eine stärkere Dringlichkeit aufzubauen, so dass man sich als Zuschauer daran gebunden fühlt letztendlich.
Das ist richtig. Also was ich sehr gut finde, das, was man da eigentlich erst in der vierten Staffel sagt, dass eine vom Sender dann eben mitteilt, ja, man, und das sieht man ja eigentlich, wie aktuell die Serie eigentlich ist, entweder man entscheidet man sich für einen Moderator oder für nichts und nicht für einen anderen Moderator, denn das Feld ist ja zurzeit so, sage ich mal, problematisch, dass viele Sendungen abgesetzt werden, weil du entweder das typische Laberfernsehen hast, also vielleicht müssten alle Late Nights vielleicht auf 30 Minuten verkürzt werden, oder ja, oder du brauchst halt wirklich Content und immer mehr Shows werden ja zusammengestutzt. Es sendet ja, glaube ich, keiner mehr freitags und jetzt wird es eben auch spannend, wie es dann eben mit Hex da in der dritten, also in der vierten Staffel weitergeht, ob das zum Zuschauererfolg wird. Da die Folgen ja relativ frisch sind, wollen wir da euch auch nicht spoilern.
Wollen wir nicht? Okay, hätte ich jetzt fast. Also, also generell ist es, also ja, vielleicht können wir es insofern noch ein bisschen offen halten. Es ist auf jeden Fall so, dass Deborah ihrem Ziel immer näher kommt. Ne, und dass sich das jetzt sozusagen intensiviert und dass du natürlich recht hast. Es gibt dann ja diese Senderchefin, glaube ich, von Helen Hunt wird sie, glaube ich, gespielt, die auch eine ganz wichtige Rolle einnimmt, um sozusagen nochmal eine deutliche Ernsthaftigkeit in diese Serie reinzubringen. Nämlich genau, was du sagst, also dass praktisch Deborah noch mehr unter Druck gesetzt wird, eben dadurch, dass sie praktisch dieses ganze Genre, also nicht nur ihre eigene Sendung, sondern das ganze Genre Late Night in den USA praktisch retten muss und neu erfinden muss. Und dadurch bekommt das Ganze natürlich nochmal, geht sie natürlich noch mehr ins Risiko, ne? Und das ist natürlich noch ein höheres Risiko, wenn sie dann daran scheitert, dann scheitert sie nicht nur für sich persönlich, sondern dann scheitert sie auch in einem größeren Ausmaß. Und das ist auch was, finde ich, was von der Story her sehr gut etabliert wird, dass einfach dann diese Figur Helen Hunt dann nochmal eingeführt wird, wo die dann mit ihr praktisch am Abendbrotstisch sitzen und dieses Gespräch dann abläuft. Und da finde ich, schafft es die Serie zuweilen ganz gut, eine sehr gute Balance hinzukriegen. Also zwischen, ich sag jetzt mal, seichterer Unterhaltsamkeit, also wo sich praktisch Handlungsstränge und Szenen abwechseln, die eher so ein bisschen auf flachere Pointen setzen und so ein bisschen auf einer gemächlicheren Handlung unterwegs sind und das dann aber abgewechselt wird mit Szenen, die nicht so auf, ich sag jetzt mal, Punchlines und Pointen aus sind, sondern teilweise auch wirklich gar keine Gags enthalten, sondern wirklich einfach sehr ernste Unterhaltung und sehr ernste Dialoge einfach nur haben. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für diese Serie, dass sie sich aber, also die Serie droht manchmal so ein bisschen zu kippen, also dass man sagt, die kippt jetzt eigentlich fast in eine Dramaserie. Und man merkt dann aber doch, dass es dann immer sehr darum bemüht ist, dass dann auch wieder praktisch ein Gegenpart gesetzt wird und dass es eben auch wieder leichtere Szenen gibt sozusagen, damit das dann wieder durchbrochen wird, so ein bisschen diese Schwere. Weil ich glaube, wenn man solche Szenen durch die komplette Sendezeit der 30 Minuten ziehen würde, dann wäre es eigentlich schon eine Dramaserie. Und ich glaube, das wollen sie so ein bisschen vermeiden auch.
Ja, wie gesagt, es ist ja als Comedy-Drama angelegt, aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema, ja. Worauf ich nochmal eingehen wollte. Wir haben vor allem in der dritten Folge, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas. Das ist ja auch der alte Spruch. Und ich habe mir dann gedacht, als ich die Sendung angeguckt habe, was du für einen Entertainment-Bereich von Las Vegas auf einen kleinen Bereich hast, wie gut Las Vegas inzwischen angebunden ist. Vielleicht sollte man einfach auch in den USA jetzt mal nachdenken. Vielleicht ist die Wahl zwischen einer Late Night nicht immer nur New York und Los Angeles, was ziemlich weit draußen liegt, sondern vielleicht sollte man die Sendung auch mal komplett aus Las Vegas fahren. Und vielleicht wäre der nächste Jimmy Kimmel vielleicht auch in Las Vegas zu Hause, um da eben eine Show zu machen, mit seinen Gästen eben was zu erleben. Und nicht immer nur dann doch wieder ins trockene Studio in Los Angeles zu gehen, wo sich die Zuschauer scheinbar auch in den letzten 20 Jahren satt gesehen haben.
Okay. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, ja? Also ich glaube, man muss ja in Zukunft überlegen, wie kann man sozusagen dieses Genre Late Night wieder auffrischen, um es auch attraktiv für junge Zielgruppen zu machen. Und da müsste man dann mal gucken, was kann man dafür Impulse setzen, ne?
Ja, und das habe ich zum Beispiel, auch wenn das jetzt ein bisschen weiter rausgeht, aber das muss man vielleicht dann auch mal so ein bisschen denken, auch fürs ZDF-Magazin Royal. Also Böhmi hat jetzt in seinen drei Folgen aus Berlin, da waren glaube ich über 1000 Leute im Saal und es war auch eine ganz andere Stimmung. Und vielleicht muss man auch wieder so ein bisschen raus aus der, wenn man solche besonderen Sachen macht, aus dem kleinen Studio mit 200 Leuten. Vielleicht ist so ein Studiokomplex dann teilweise halt auch nicht geeignet genug, um da vielleicht mal eine großartige Show abzufeuern. Mhm. Ich meine, wir haben ja auch in Deutschland ja ähnlich, wie es in den USA ist, wo Los Angeles und New York viel produziert wird, aber nicht in anderen aufregenden Metropolen, wie zum Beispiel Miami oder Chicago. Und vielleicht muss man da halt auch nach Las Vegas und muss da halt dann seine Gäste einladen, dass da halt auch gewisse Gäste kommen, dass du vielleicht mehr machen kannst als in Los Angeles irgendwie Carpool, Karaoke, sondern vielleicht halt dann doch, wie es in der Serie angerissen worden ist, vielleicht einfach mit jedem Gast, der Lust hat, eine Runde Wettrennen mit einem Porsche über einen Las Vegas Ring da, über, ja, was man da so gesehen hat.
Ja, vielleicht noch mal ein bisschen auf Hacks zu sprechen zu kommen, wo du jetzt gerade bei Las Vegas bist. Finde ich ganz interessant, dass Las Vegas ja eigentlich auch so ein bisschen so eine Art Schmelztiegel ist, ne? Also im Las Vegas, das ist ja sehr ausschweifend, sehr exzessiv, da läuft sozusagen alles zusammen, da ist eine hohe Energie, die da gebündelt wird, ja. Und was natürlich dort aber auch aufeinanderprallt, sind wiederum sozusagen die Generationen. Und ich finde, Was ja gerade Hex auch ist, ist eben praktisch eine Konfrontation von unterschiedlichen Generationen, die in den beiden Hauptfiguren Ava und Deborah sehr gut gegenübergestellt werden. Also du hast da die Deborah, die wirklich einen alten Oldtimer fährt, und du hast dann wiederum die Ava, die ein Elektroauto fährt. Und da gibt es teilweise wirklich Szenen, ganz wunderbar, wo dann praktisch Deborah ins Bild gefahren kommt. Ava steht schon mit ihrem Wagen im Bild, und Deborah parkt hinter ihr, und die beiden Autos, ja, also die stehen praktisch symbolträchtig für diese unterschiedlichen auch Denkweisen, Lebensphilosophien und Zugänge zur Welt, ne? Also Elektroauto gegen Oldtimer, alte Weltvorstellung gegen neue Weltvorstellung. Was setzt man für Prioritäten? Was haben so für Werte in den Gedanken für eine Größenordnung, ne? Also das machen sie sehr gut. Und das wird natürlich dann letztendlich auch dann auf inhaltlicher Ebene immer weiter verhandelt, und dass es auch immer wieder zwischen Deborah und Ava so zu Bruchstellen kommt. Ja, also es gibt dann ja auch dieses Autorenteam, was neu eingestellt wird, und dann gibt es ja auch zum Beispiel so Dialoge einfach, wo Deborah eigentlich gar nicht so diese Impulse zulassen will, sondern irgendwie so sagt, ihr müsst das jetzt so machen, wie ich das denke, und Ava geht aber total dazwischen, und sie streiten sich dann praktisch im Panel vor den anderen, und das, finde ich, wird dann auch sehr gut gemacht, weil dann natürlich dieser Konflikt auf offener Bühne praktisch ausgetragen wird und da natürlich dann auch wiederum unterschiedliche Denkrichtungen, unterschiedliche Arbeitsphilosophien sichtbar werden und dann aber auch wieder immer wieder so Deborahs Bias durchkommt, also dass sie doch auch teilweise sehr viel Macht ausübt und ihr das teilweise gar nicht so bewusst ist, welche Machtmechanismen sie selber auch irgendwie bedient. Und deswegen ist diese Serie auch so stark, weil sie natürlich auch Sachen bedient, die aktuell in unserer Gesellschaft sind. Und da bekommt die natürlich irgendwie eine Haftung in der Realität und eine stärkere Konsequenz. Und das sorgt eigentlich auch dafür, dass man praktisch mit hineingezogen wird und dass das Ganze für einen auch eine Wichtigkeit bekommt und dass man sehr motiviert ist, dem weiter zu folgen. Ja, weniger gut finde ich tatsächlich, dass es trotzdem teilweise so ist, dass die Szenen, die das dann durchbrechen, so ein bisschen mir teilweise zu seicht, teilweise auch zu süßlich sind, und dass mir manchmal so ein bisschen der Zug fehlt, der dann in einzelnen Szenen ist. Also zum Beispiel finde ich manchmal, dass dann so Szenen, wo dann zum Beispiel Kayla und Jimmy irgendwie Handlungen haben, dass die teilweise so ein bisschen vor sich hintröpfeln leider und manchmal auch so ein bisschen unmotiviert vor sich hinlaufen. Da gibt es eine Szene im Nachtclub, wo die dann eine Gogo-Tänzerin irgendwie ansprechen und so, und das verläuft sich dann teilweise so und irgendwie zahlt das nicht auf die weitere Handlung ein. Und deswegen finde ich eigentlich, obwohl ich die Serie grundsätzlich sehr lobe, dass ein bisschen mehr Stringenz und Zielstrebigkeit drin sein könnte und dass die Serie eigentlich das Potenzial hatte, auch gerade zum Start der vierten Staffel tatsächlich noch mitreißender und mit noch intensiver zu sein. Also ich muss leider sagen, obwohl ich es immer noch sehenswert finde und immer noch toll finde, immer noch Fan bin, mich es aktuell noch nicht so richtig in seinen Bann gezogen hat, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte.
Okay, also ich muss dir da ein bisschen widersprechen. Also ich mag auch Szenen, die komplett eigentlich nicht funktionieren, denn mich regen so ein bisschen die typischen Szenen gerade auf, wie soll man das am besten sagen, wo es eben wie bei in alter CSI-Manier auf einmal rempelt der Ermittler die Putzfrau vom CSI an und auf einmal kannst du denken, oh, guck mal, die Putzfrau spielt heute eine wichtige Rolle.
Du meinst, dass man denkt, das ist eine Nebensächlichkeit und diese Nebensächlichkeit stellt sich aber dann doch noch als praktischen relevanten Aspekt dar irgendwie, der dann nochmal... grundsätzlich, wenn man das schafft, finde ich das auch erzählerisch sehr stark, aber ich finde jetzt nicht, dass Hex das immer so einlösen kann, tatsächlich. Also manchmal ist es so, manchmal nicht. Manchmal gibt es halt, also ich finde eigentlich, dass diese grundsätzliche Veranlagung zwischen auch politischer Ernsthaftigkeit, zwischen emotionaler Schwere und dann aber auch wieder mit Bullshit das zu durchbrechen, das von der Grundkonstellation sehr stark ist, und was Hex ist in der in Theorie auch immer wieder mal in der Lage, das einzulösen. Also zum Beispiel gibt es da für mich einen sehr gelungenen Icebreaker-Gag, so habe ich ihn jetzt mal gefasst, wo Ava auf einem Parkplatz parkt vor einem Sexshop und sie droht abgeschleppt zu werden, weil sie dort keine Kundin ist, und dann geht sie in diesen Sexshop rein. Dort steht ein Pärchen an der Kasse, wird vorgelassen, und dann führt sie praktisch mit dem Geschäftsführer ein Verkaufsgespräch und will nur einfach Alibi halber irgendwas kaufen, damit sie nicht abgeschleppt wird. Und dann wird sie praktisch von diesem Verkäufer verwickelt in ein Verkaufsgespräch zu Dildo und Gleitgel und so, ja. Und das will sie eigentlich gar nicht, weil die anderen beiden das auch mitbekommen. Sehr herrlich. Also das fand ich wirklich eine sehr gelungene Szene. Aber so praktisch wirklich, dass es immer wieder so dieses gelungene Momentum hat zwischen dieser Abwechslung zwischen Bullshit und Ernst, das gelingt nicht immer. Also ich würde mir wünschen, dass es häufiger gelingt, und manchmal sind da einfach so Dialoge und Handlungen bei, wo denen es mir ein bisschen schwerfällt, denen zu folgen, weil ich dann nicht so weiß, was sollen sie jetzt. Die führen zu nichts und die plätschern so ein bisschen dahin, und teilweise habe ich so leider auch gerade zum Start der vierten Staffel zu oft das Gefühl, dass so ein bisschen Luftlöcher geschlagen werden. Also da sind sie manchmal so von der erzählerischen Dichte nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Ich habe da teilweise sogar vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass ihnen da schon manchmal so ein bisschen auch eben halt die Luft ausgeht. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen. Du hast es angesprochen mit Ende der Serie. Willst du da vielleicht nochmal kurz eingehen mit der fünften Staffel?
Ja, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich die fünfte Staffel geben und dann endet die Serie.
Genau. Ja, und man könnte ja letztendlich sagen, dass sie das vielleicht auch machen, weil sie selber auch schon merken, dass es sie auch schon teilweise vielleicht ein bisschen auserzählt hat. Also und sie selber vielleicht auch schon merken, dass wenn sie jetzt noch eine sechste oder siebte Staffel irgendwie in Erwägung ziehen würden, dass sie dann schon nicht mehr so die qualitative Dichte einhalten könnten, die sie sich vielleicht selber auch als Maßstab setzen. Ne? Also ja.
Du, das kann möglich sein, aber auf der anderen Seite haben wir schon mehrfach darüber berichtet, dass Warner Brothers finanzielle Probleme hat, dass man die Ausgaben immer wieder kürzen möchte, dass jetzt auch ein Teil des Studiogeschäfts verkauft wird. Also wie weit geht da eigentlich noch das Interesse von Warner Brothers überhaupt dahin? Also da kann man spekulieren. Ich glaube auch nicht, dass sie die Serie auf den Tiefpunkt enden lassen wollen und jetzt noch sieben Staffeln uns zeigen, wie das alles so weitergeht.
Das meine ich, ja. Ja, also es ist so zum Beispiel so, ich habe jetzt die vierte Folge geguckt, der vierten Staffel. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass die Folge über eine halbe Stunde geht. Also ich glaube 31, 32 Minuten ungefähr ist dann die Laufzeit. Und ich finde einfach, obwohl ich es auch gut finde, dass sich die Serie Zeit nimmt zum Erzählen und eben halt auch dadurch eine Intensität entsteht, dass es manchmal vielleicht auch in der Kürze, ja, die Würze liegen könnte. Und zum Beispiel bei der Folge hätte ich mir wirklich gedacht, da hättest du dir vielleicht wirklich 4-5 Minuten sparen können und das einfach ein bisschen pointierter erzählen können, mit ein bisschen mehr Zug drin. Da würde ich mir, finde ich es manchmal einfach ein bisschen zu lang gezogen, auch die Folgenlänge. Also da, weißt du, das sind so Unterschiede, wo du sagst, in der Bewertung von dieser Serie, sodass du letztendlich dann zu dem Fazit kommst, ist das jetzt wirklich eine absolute Top-Serie, also ist das wirklich sowas absolut Episches, so wie Seinfeld oder sowas? Oder ist es einfach nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einfach nur eine gute Serie oder eine wirklich gute Serie? Da gibt es dann doch nochmal so Unterschiede, und ich muss leider sagen, dass es die aktuelle Staffel für mich so dieses absolut groundbreaking Momentum nicht so schafft. Vielleicht wird es zum Ende nochmal wieder anders, also ich habe Hoffnung, aber ich würde gerne 4,3, 4,5 Sterne geben, und mein Fazit endet dann doch aber leider eher so bei 3,7, 3,8 Sterne. Muss ich ein paar Abstriche machen, leider.
Dann warten wir es doch einfach mal ab, bis die Serie endet, und da werden wir uns dann nochmal unterhalten. Denn auch Seinfeld hat man erst am Ende ja großartig gelobt, nachdem das ja so toll ausging, beziehungsweise eben in der Sitcom-Welt eben nicht so toll. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du da warst, und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem spannenden Thema. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.